Wir sind überrascht, wenn ein Kunde kündigt, weil wir nicht darauf vorbereitet sind im Sinne von, dass wir darauf warten, aktiv.
Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Ich spreche heute mit Dr. Henrik Seeger, Gründer und Geschäftsführer der GNIW, Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Bianca Diehl, Redakteurin bei Immobilienmanager. Mit Dr. Henrik Seeger rede ich heute über Rückmietverkäufe, Leben im Alter, soziales Engagement und Aufrunden. Wo runden Sie zum Bezahlen auf?
Momentan bei meinem Netto, wenn ich morgens einkaufen gehe.
Und wo stellen Sie sich vor, im Alter einmal zu leben?
Vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht an einem Ort, den ich heute noch gar nicht kenne.
Das heißt, durchaus auswanderungsbereit.
Ehrlicherweise kommt meine Frau aus Polen, von daher wohnen wir zur Hälfte schon in Breslau in Polen. Und das ist momentan mein Happy Place. Das heißt, jedes Mal, wenn wir dorthin kommen, ist es für mich runterkommen, abschalten können, ein anderes Leben haben zu können, das Wochenendleben. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Ort für die Zukunft ist, aber vielleicht auch ein Ort, den ich heute noch gar nicht auf der Landkarte für mich habe.
Und was würden Sie niemals verkaufen, auch wenn Sie es zurückmieten könnten?
Meine Familie.
Okay, gut. Das wäre ja auch Menschenhandel. Das geht ja gar nicht.
Deswegen mache ich es ja auch nicht.
Dann wollen wir mal zum tatsächlichen Unternehmen zurückkommen. Was
Gerne.
genau macht die GNIW?
Wir kaufen Immobilien, meistens Häuser, aber auch Wohnungen und vermieten diese an dieselben Menschen wieder zurück. Nennt sich Rückmietverkauf. Und ja, wir sind mittlerweile größter Vermieter von Einfamilienhäusern in Deutschland, kaufen also Immobilien, lassen die Menschen weiterhin drin wohnen, solange die Leute wollen. Und wenn die Leute eines Tages ausziehen, verkaufen wir die leerstehenden Immobilien.
Und seit wann machen Sie das?
Wir sind so um 2018 gestartet, erstmal locker geguckt, ob es überhaupt dafür einen Markt gibt und waren ganz überrascht, wie viele Menschen wirklich damit in Kontakt treten oder mit uns in Kontakt treten wollen, mit diesem Thema in Kontakt treten wollen. Und seitdem machen wir das und haben sehr viel Freude dran.
Das heißt aber, Sie sind mitten in Covid dann gelandet, kurz nachdem Sie gestartet sind?
Ja, danach war das so ein bisschen schwieriger. Ich erinnere mich noch an Besuche bei Kunden. Ich war damals ja der erste Mitarbeiter des Unternehmens, wo dann man mit Maske und sonst was und ehrlicherweise viele Externe meinten auch, Mensch, du gehst zu alten Leuten da mit Maske und sonst wie, wie kriegst du das denn hin? Und die wollen wahrscheinlich gar nicht, dass du zu ihnen nach Hause kommst. Aber ich würde meinen, so 80% der Leute, als man dann durch die Eingangstür ging, meinten, ach, ziehen Sie doch die Maske ab. Wir sitzen ja nicht aufeinander, ist ja gar kein Problem mit dem ganzen Covid. Ach, nehmen wir nicht ganz so genau. Also die älteren Herrschaften, die man ja eigentlich die ganze Zeit schützen wollte, die waren eigentlich sehr, sehr entspannt und meinten, naja, wir sitzen einfach ja 3 Meter auseinander, aber setzen mal die Maske ab. Wir wollen sie ja sehen. Wir wollen ja mit ihnen Kontakt aufnehmen und da ist eine Maske durchaus nicht so gut.
Und wie kamen Sie darauf, auf diese Geschäftsidee?
Ich hatte damals schon zwei Tanten, die leben glücklicherweise immer noch, beide damals Anfang 80. Eine in der Nähe von Tübingen, die andere in der Lüneburger Heide. Und beide waren damals schon ohne Ehepartner, beide verstorben, hatten beide keine Kinder und hatten aber ein schönes Leben mit einer tollen Immobilie, aber hatten irgendwie das Gefühl, dass sie am Monatsende irgendwie einen Tick weniger Geld hatten, als sie eigentlich gerne gehabt hätten. Haben sich bei all dem aber eigentlich wohlhabend gefühlt, weil sie ja eigentlich eine tolle Immobilie gehabt haben und sind dann mit dem Thema auf mich zugekommen, was können wir denn tun, um diese Immobilie zu Geld zu machen, ohne ausziehen zu müssen. Weil Freunde, Familie, Nachbarn, Supermärkte, Ärzte alle in der Umgebung und das sollte sich nicht verändern. Aber irgendwie sollte dieses Geld aus den eigenen vier Wänden rauskommen und das war so ein bisschen meine Aufgabe und das fand ich sehr inspirierend. Ich hatte ehrlicherweise zu Beginn gar keine Antwort drauf und musste da selber mal googeln, welche Möglichkeiten es am deutschen Markt gibt und habe dann die Möglichkeiten, damals war es die Leibrente als einzige Alternative oder als einzige Möglichkeit, habe ich dann irgendwie für mich so wahrgenommen, dass es nicht das ist, was ich moralisch meinen Eltern, meinen Kindern, meinen Tanten vorstellen will und habe deswegen dann den Rückmietverkauf gestartet.
Was haben Sie denn für einen Hintergrund, dass die Tanten auf Sie zukamen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist natürlich immer so eine große Ehre in der Familie, derjenige zu sein, der ausgewählt wird für Finanzfragen. Ich bin von Haus aus Betriebswirt, habe das links und rechts in der Welt studiert. Und habe mich anscheinend über die Jahre und Jahrzehnte dahin gemausert, dass die Familie mir an gewissen Themen vertraut.
Okay. Was ist denn der Unterschied zwischen Rückmietverkauf und Teilverkauf oder der Leibrente, was Sie schon erwähnt hatten?
Also wenn man aus der Ferne drauf guckt, ist es vielleicht sehr ähnlich. Also im Sinne von alles geht um Immobilien, in den meisten Fällen eher um ältere Menschen. Und die Menschen wollen alle in diesem Fall in der Immobilie drin wohnen bleiben. Wenn man dann ein bisschen näher drauf guckt, ist man dann als erstes bei der Leibrente, das Modell, das es schon seit vielen Jahrzehnten gibt. Bei der Leibrente ist es so, ich verkaufe meine Immobilie, habe dann eine monatliche Leibrente, solange ich lebe. Das heißt, der Gedanke ist hier, lange zu leben aus Sicht des Verkäufers der Immobilie, um möglichst lange diese Leibrente über Jahre und Jahrzehnte noch zu bekommen. Da wird sich die Sterbetafel angeguckt und die Leibrentenunternehmen wetten praktisch gegen die Sterbetafel. Und man sagt ja, lieber Kunde, du lebst nicht so lange und ich hoffe, dass du nicht so lange lebst, weil dann lohnt es sich für mich. Und der Kunde sagt, nein, ich überlebe die Sterbetafel und du musst mir lange eine Leibrente bezahlen. Moralisch kann man das so oder so sehen. Das ist halt sehr offensichtlich eine Wette auf den Tod. Dann gibt es noch den Teilverkauf. Der kam jetzt auch vor wenigen Jahren dazu.
Auch
Der
durchaus
Teilverkauf ist.
kritisch gesehen teilweise.
Ja, also ich mag da jetzt gar nicht zu sehr schlecht drüber reden. Ich habe nur auch jetzt in Anführungszeichen jungen Jahren lange gebraucht, um den Teilverkauf genau zu verstehen. Und dann würde ich behaupten, dass vielleicht auch viele ältere Menschen noch einen Tick länger brauchen, um alles wirklich zu durchblicken. Also der Teilverkauf ist eigentlich so ein Kredit im Alter. Eigentlich ist das ein Produkt, was eigentlich jede Bank anbieten müsste. Ich gebe dir Geld und komme dafür in dein Grundbuch rein. Das ist eigentlich die einzige Sache, die anbieten. Der Teilverkauf hat aber so viele Details drin, die man sich wirklich sehr genau durchlesen muss und wo man dann entscheiden muss, ist das die richtige Lösung oder gibt es nicht vielleicht irgendeine andere Lösung, zu Geld zu kommen. Ich würde wohl behaupten, dass sowohl die Leibrente als auch der Teilverkauf sicherlich gewisse Kunden haben, für die das optimal ist. Der Rückmietverkauf unterscheidet sich jedoch recht extrem. Das heißt, andere Kunden sind für den Rückmietverkauf interessant und andersrum. Der Rückmietverkauf, wie schon gesagt, also vermietet die eigene Immobilie an einen selber zurück, wenn man so will. Man kriegt das Geld sofort komplett ausgezahlt. Das ist bei beiden anderen Modellen ja nicht möglich. Bei dem einen kriege ich ja nur monatlich einen kleinen Betrag. Beim anderen kriege ich beim Teilverkauf maximal die Hälfte ausgezahlt. Beim Rückmietverkauf verkaufe ich die gesamte Immobilie, habe dieses Geld also sofort, habe dann eine planungssichere Miete, die ich dann zahle und naja, zahle auch nur das, was ich nutze, was ja eigentlich recht schlüssig ist. Das heißt, wenn ich jetzt den Rückmietverkauf, was in vielen Fällen der Fall ist, so als eine Art Zwischenlösung sehe, Zwischenlösung für ein, zwei, fünf, aber auch 10 oder 15 Jahre, dann kann das sehr sinnvoll sein. Das heißt, ich bin nicht mehr verantwortlich für meine eigene Immobilie. Das heißt, das Unternehmen ist dann verantwortlich für eine Reparatur der Heizung etc. verantwortlich zu sein und muss das bezahlen. Und man hat halt diese Flexibilität im Leben neuerdings drin, dass man diese Immobilie so eigentlich jederzeit verlassen kann. Man hat also ein sehr sicheres Mietverhältnis, was mieterfreundlich ist, auch ein Wohnungsrecht im Grundbuch obendrauf noch. Aber wenn ich halt meine Immobilie verlassen will oder vielleicht muss, weil ich alt bin, weil mein Partner stirbt, weil ich ins Krankenhaus will oder muss, weil ich mich vielleicht verkleinern will, weil ich nicht mehr die Treppen nach oben kann oder der Garten immer größer wird, dann kann ich einfach die Schlüssel auf den Tisch legen und bin raus, was halt sonst nicht so einfach möglich ist. Das heißt, zusammenfassend, alle Modelle haben mit älteren Menschen und mit Immobilien zu tun. Trotzdem hat der Rückmietverkauf eine komplett andere Zielgruppe.
Und Sie selbst gehörten, würden Sie dazugehören, wenn Sie älter sind? Würden Sie Ihr Haus, Ihr Eigentum Rückmiet verkaufen?
Rückmiet verkaufen, das ist ein schönes Wort. Ich würde es sicherlich als eine sehr gute Möglichkeit sehen, aus dem einfachen Grund, wenn ich so den Zyklus einer Immobilie sehe oder den Lebenszyklus mir angucke, man ist jung, wohnt zur Miete, kauft dann eines Tages vielleicht die Wohnung oder das Haus, in dem man dann langfristig wohnen will. Und eines Tages ist es ja nicht unbedingt wichtig, diese Immobilie zu vererben. Und wenn man diese Immobilie nicht unbedingt vererben muss oder vielleicht auch sagt, dass es vielleicht auch eine schlechte Idee ist, eine Immobilie zu vererben, weil Erben sich manchmal streiten oder andere Interessen haben oder wie auch immer, dann ist es ja eigentlich sinnvoll, zu Lebzeiten die Immobilie noch zu verkaufen. Und wenn man dann zu diesem Moment, wo man sie dann eigentlich diese Immobilie zu Geld machen will, sie verkauft, nicht ausziehen will, dann ist es ja eigentlich sehr sinnvoll, diese Immobilie nochmal zurückzumieten für diesen Zeitraum, wo man noch weiterhin drin wohnen bleiben will. Von daher, wenn man so drüber nachdenkt, ist dieser Zyklus eigentlich, ich starte eigentlich das Leben meistens zur Miete, habe dann vielleicht für viele Jahre Eigentum, aber wenn ich dann die letzten Jahre auch wieder zur Miete habe, um wieder diese Flexibilität neu im Leben zu haben und vielleicht auch über die Jahre das angehäufte Geld, was ja durch den Wert der Immobilie entstanden ist, auch zu echtem Geld zu machen und nicht nur zu Geld auf dem Papier, dann ist das eigentlich schon eine sehr schlüssige Idee für alle Altersklassen, das zu bedenken, für alle Einkommensklassen es eines Tages zu tun und ja, für Paare wie für Einzelstehende. Also ist das, ich glaube, eine schöne Option, um Ihre Frage mit einem Wort zu beantworten, ja.
Haben Sie denn in Deutschland, also Sie haben von Ihrem Haus in Polen erzählt, haben Sie denn in Deutschland auch ein Eigentum?
Nicht hier wohne ich zur Miete, ehrlicherweise. Also in Deutschland wohne ich zur Miete. In Polen, wie schon gesagt, haben wir gekauft, eine Wohnung. Und dadurch erlebe ich auch so ein bisschen beide Vor- und Nachteile. Es ist natürlich schön, jetzt hier in Berlin, wo ich zur Miete wohne, einfach den Vermieter anzurufen und zu sagen, kümmere dich mal. Das ist natürlich ein Luxus, den ich nicht habe, wenn ich selber Eigentümer bin. Und das ist natürlich auch mit dem Rückmietverkauf ähnlich. Ja, natürlich ist es schön, im Grundbuch an der Stelle zu sein, wo ich der absolute Eigentümer bin, wo ich alles entscheiden kann. Aber auf der anderen Seite dann, wenn ich sie zurückmiete und mit einem Wohnungsrecht immer noch im Grundbuch drin bin, habe ich natürlich, und das ist vielleicht im Alter ein Vorteil, die Möglichkeit, auch einfach mal zu sagen, lieber Eigentümer, kümmere dich doch mal. Ich möchte mich jetzt nicht darum kümmern, dass die Heizung kaputt ist oder dass was anderes kaputt ist, dass der Gartenzaun kaputt ist. Man hat dann jemand, an dem man es weitergeben kann. Und das kann ja im Alter manchmal recht angenehm sein.
Ihr Unternehmen GNIW, die Abkürzung steht für Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft. Was genau ist denn bitte da nachhaltig an dem Konzept?
Was ist nachhaltig? Also wir kaufen natürlich, und das ist eine Sache, die jetzt über die Jahre, auch über die letzten Jahre noch mehr und mehr gewachsen ist, natürlich meistens Immobilien nicht mit den allerbesten Energieeffizienzklassen. Das heißt, unser Ziel ist natürlich schon, diese Immobilien, wenn wir sie dann auf den Markt zurückgeben, sprich also zwischen dem Moment, wo wir die Immobilien von den meistens älteren Menschen gekauft haben, bis hin zu, die Menschen ziehen aus oder versterben vielleicht auch und wir die Immobilie dann auf den Markt wieder zurückgeben, versuchen wir die Energieeffizienzklassen, also die Nachhaltigkeit bei den Immobilien deutlich nach oben zu schrauben. Das heißt, dass wir kaufen sicherlich auch mal Immobilien mit einem GH, nicht ganz so oft, eher mehr so mit einem EF als Energieeffizienzklasse und versuchen dann durch eine smarte Sanierung die Immobilien energetisch nach oben zu bringen.
Und wie lange müssen Sie da meistens warten? Also das heißt, wie lange bleiben die Verkäufer der Häuser durchschnittlich Ihnen noch als Mieter erhalten?
Sehr unterschiedlich. Ich hatte ja vorhin schon mal so das Wort Zwischenlösung gesagt. Das ist für viele Menschen wirklich so. Einige Leute sagen, Mensch, ich habe jetzt schon einen Job im anderen Land bekommen und will langsam umziehen und werde das in den nächsten 1,5, 2 Jahren machen. Haben wir. Wir haben Menschen, die noch etwas jünger sind, die Kinder haben und sagen, Mensch, die Kinder ziehen bald alle aus, dann brauchen wir das große Haus nicht mehr, so in 2, 3 Jahren sind wir raus. Und wir haben auch ältere Leute, die so 65 sind, die sagen, Mensch, ich habe jetzt sehr viel Geld auf einmal, kann das Leben genießen und wir bleiben jetzt hier auch locker noch mal 10 oder 15 Jahre in der Immobilie drin wohnen. Also das heißt, wir haben sehr viel unterschiedliche Charaktere, die zu uns kommen, mit unterschiedlichen Motivationen. Und ehrlicherweise, bei uns werden jetzt nicht wie bei den Leibrentenunternehmen, die ja, wie schon gesagt, sich die Sterbetafeln angucken, die Champagnerflaschen vorgekühlt, in der Hoffnung, dass irgendein Kunde verstirbt. Bei uns ist es wirklich so, wir sind überrascht, wenn ein Kunde kündigt, weil wir nicht darauf vorbereitet sind im Sinne von, dass wir darauf warten aktiv, sondern wir werden dann, wie schon gesagt, überrascht, wenn Kunden einfach sagen, wir wollen uns verkleinern, wir wollen ausziehen. Das kann also, um das zusammenzufassen, sein, dass es nach einem Jahr passiert. Es kann aber auch sein, dass es einfach nach 10 oder 15 Jahren passiert und wir auch in all den Jahren jetzt gefühlt von den Kunden gar nichts gehört haben, weil die Kunden einfach in Anführungszeichen die eigene Immobilie weiter so bewohnen wie bisher und uns einfach nur eine Miete überweisen.
Und wenn Sie dann ausziehen und das Haus in so einem schlechten Zustand ist, dass eigentlich nur noch Abriss sinnvoll ist, sind Sie dann auch als Projektentwickler aktiv? Das heißt, bauen Sie neu?
Dann hätte ich, als Sie die erste Hälfte des Satzes gesagt haben, wollte ich schon sagen, dann hätten wir schlecht eingekauft. Nein, also wir kaufen jetzt keine Immobilien ein, wo wir nicht daran glauben, dass sie auch eine nachhaltige Zukunft haben. Das heißt, wir würden jetzt Immobilien, wo wir schon vorher absehen können, dass die Restnutzungsdauer nicht so gut ist, auch nicht einkaufen. Das heißt, Immobilien, die wir kaufen, haben eine Zukunft. Das heißt auch, wir würden nur Immobilien kaufen, die wir danach so energetisch sanieren können, dass sie dann auch wieder leicht verkaufbar ist.
Ist es Ihnen denn schon mal passiert? Ich
Dass sie
meine,
abreißen mussten?
nach 15 Jahren, wenn da noch jemand 15 Jahre gewohnt hat, kann ja durchaus mal passieren, dass sich der Zustand deutlich geändert hat.
Ja, wobei es natürlich so ein bisschen, also das ist jetzt nicht so, dass wir beide da ja einziehen müssen, sondern das ist ja am Ende des Tages so, dass ja das Mauerwerk funktionierend sein muss und das Dach gut sein muss. Und das haben wir natürlich schon vorher berechnet. jetzt inhaltlich oder einrichtungstechnisch können die Immobilien schon so sein, dass man sagt, das ist jetzt nicht gerade unser Geschmack. Darüber schauen wir hinweg. Das heißt, also, solange die Immobilien eine Qualität haben, wo dann, wenn unsere Handwerker 2 Monate reinkommen, auch eine schöne Mobilie entstehen kann, aus der jetzigen Zeit guckend, dann ist alles in Ordnung. Wenn das Dach jetzt gefühlt schon beim Ankauf undicht ist, dann würden wir es wahrscheinlich auch nicht kaufen.
Aber passiert?
Bisher noch gar nicht. Nein, wir haben ehrlicherweise, ich muss gerade mal überlegen, wir hatten eine Immobilie, wo wir aber schon vorher wussten, dass das Grundstück wertvoller ist als die Immobilie selber. Und das war auch mehr so eine alte, ich will jetzt nicht sagen Hütte, aber ein sehr kleines Haus. Und da haben wir dann das Grundstück geteilt und haben es an zwei Parteien verkauft, sodass da jetzt aus einem recht großen Grundstück mit einem kleinen Haus jetzt zwei Parteien mit ihren Familien ein neues Familienglück haben können.
Das heißt aber, Sie haben das zweite Grundstück dann nicht selber bebaut, sondern bebauen lassen nach dem Verkauf.
Richtig, wir haben also richtig,
Okay.
also um auch Ihre Frage von davor zu beantworten, wir bauen nicht selber, das ist nicht unsere Stärke, sondern unsere Stärke liegt darin, mit älteren Menschen zusammenzuarbeiten, sodass die in der Immobilie drin wohnen bleiben können. Und unser Geschäftsmodell schließt dann darauf an, oder dass wir dann im Anschluss die Immobilien halt leer stehen verkaufen.
Was sind denn die häufigsten Anpackpunkte bei solchen Sanierungen?
Natürlich, die energetischen Sanierungen sind natürlich schon Sachen, die wir ja auch vor, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahren noch kaum auf dem Zettel gehabt haben. Es war schon immer natürlich bekannt, dass so eine Dämmung am Dach und auch und so weiter, bei den einer Wand, Kellerdecke und auch vielleicht mal eine neue Heizung irgendwie eine ganz gute Idee sind. Wir haben natürlich schon viele Häuser, die aber noch alte Ölheizungen haben, wo man dann sagt, Mensch, da könnte eine neuere Technik natürlich sinnvoll sein. Es könnte natürlich sein, auch mal eine Kellerdecke zu dämmen, was in der Vergangenheit jetzt nicht so oft gemacht wurde. Das heißt, das sind so die klassischen Dinge, um die energetischen Werte nach oben zu kriegen. Und auf der anderen Seite sind es natürlich die Sachen fürs Auge. Das heißt, natürlich gibt es wunderschöne Badezimmer, die heutzutage wahrscheinlich noch in Berlin-Neukölln absolut im Trend liegen würden. Aber es gibt natürlich schon Fliesen, die schon recht wild sind. Die gefallen dann nur den extremsten Hipstern. Von daher, also wir machen schon häufig neue Badezimmer rein, wir machen neue Böden in die Immobilien, also dass das wirklich auf den Stand kommt, dass es fürs Auge einen Tick angenehmer ist.
Das heißt aber auch, dass Sie eine ganze Menge Handwerker in der Hinterhand halten müssen.
Richtig, richtig. Also wenn wir jetzt jedes Mal die gelben Seiten ausschlagen würden, um einen Handwerker zu finden, dann hätten wir natürlich viel, viel Arbeit und wären wahrscheinlich sehr oft und sehr viel deprimiert. In der Tat haben wir uns die Leistungen von mehr als ein Dutzend Handwerkern gesichert, die das exklusiv für uns machen. Und wenn wir natürlich dann die Kunden haben, die ausziehen, wo wir dann die Häuser einmal dann komplett sanieren wollen, dann sind die Handwerker auch einmal 2, 3 Monate vor Ort.
Gibt es regionale Schwerpunkte oder ist es wirklich ganz verteilt?
Ist schon ziemlich verteilt. Wir haben sicherlich so einen kleinen Schwerpunkt in Berlin, Hamburg. Ich meine allgemein der Ruhrpott, Düsseldorf etc., die Gegend groß gedacht ist gut für uns. Früher sehr viel im Raum Stuttgart, Bayern relativ wenig noch, ehrlicherweise. Daran arbeiten wir eigentlich gerade recht intensiv. Also es gibt natürlich wunderschöne Häuser in Gegenden, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Am Ende des Tages muss man natürlich gucken, gibt es irgendwelche Gebiete, die bezüglich Hochwasser natürlich gefährlich sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass es das einzige schöne Haus in der ganzen Gegend ist. Im Sinne von, wenn es irgendwo nur ein kleiner Waldweg ist und da ist das eine Haus oder sind 5 Häuser, dann ist es natürlich schwierig, dieses Haus eines Tages auch wieder zu verkaufen. Am Ende des Tages sind wir ja ein Zwischenhändler. Das heißt, jedes Haus, das wir ankaufen, gucken wir uns eigentlich direkt unter der Prämisse an, wie kriegen wir es auch wieder verkauft.
Wenn Sie sich aktuell den Markt angucken, beziehungsweise überhaupt die wirtschaftliche Situation, wie beeinträchtigt oder wie wirkt sich diese auf Ihr Geschäft aus?
Im Ankauf ehrlicherweise nahezu gar nicht. Das heißt, wir kaufen weiterhin Immobilien an, weil Menschen weiterhin Immobilien verkaufen wollen, weil Menschen weiterhin Geld haben wollen und Flexibilität und das Rundum-Sorglos-Paket von uns. Im Wiederverkauf merken wir schon gerade, dass es jetzt nicht 2020, 2021 ist, wo gefühlt jeder alles gekauft hat. Das heißt, die Leute sind deutlich anspruchsvoller geworden. Man spürt, dass im Verkauf die Leute jetzt nicht so leicht die Kredite bekommen wie in der Vergangenheit. Wir merken schon, dass Immobilien jetzt die so einen Wert haben von 600.000, 700.000 € aufwärts, natürlich nicht mehr so leicht verkauft werden wie früher. Aber fürs Kerngeschäft der GNEW, also Immobilien ankaufen, hat sich eigentlich nichts groß verändert.
Was sind für Sie denn die Hürden im Markt?
Ehrlicherweise momentan ist die Bekanntheit noch sicherlich ein Problem für uns, ganz aktuell. Also, weil ich glaube, dass sicherlich das wie soll ich sagen, der Rückmietverkauf für viele Menschen eigentlich eine sehr gute Lösung sein kann, aber es einfach noch gar nicht in den Köpfen drin ist, dass es eine gute Lösung ist. Ansonsten ist es natürlich eine Hürde am Markt. Wenn man sich das natürlich einen Tick größer anguckt, sind natürlich die Nebenkosten, die in Deutschland vorhanden sind. Das ist aber jetzt nicht nur, dass es uns betrifft, sondern es ist natürlich schon so, wenn man eine Immobilie kauft, muss man natürlich viel für Notar und Steuer bezahlen. Und da geht natürlich pro Immobilie immer sehr viel Geld drauf.
Könnten Sie sich denn auch vorstellen, Ihr Geschäftsmodell ins Ausland auszuweiten?
Absolut, absolut. Also wie schon gesagt, ich wohne zum Teil in Polen, habe mir den polnischen Markt schon sehr genau angeguckt. Das ist dort mit Immobilien ein Tick anders als in Deutschland. Ich glaube, wir haben in Deutschland im Durchschnitt eine bessere Qualität an Immobilien, besonders im ländlichen Raum. Aber wenn ich mir jetzt in Richtung Österreich-Schweiz den Markt angucke, ist das sicherlich 1:1 wie in Deutschland, sicherlich auch in Richtung Niederlande, Belgien oder auch Frankreich. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen und ist sicherlich eines Tages ein logischer Schritt.
Jetzt gehen wir mal von Ihrem Unternehmen ein bisschen weg. Sie sind ja auch noch auf anderen Feldern aktiv. Sie sind unter anderem Mitgründer der Initiative Deutschland rundet auf. Sie hatten vorhin schon erzählt, Sie runden auf beim Netto morgens beim Einkaufen. Wie kam es dazu?
Ja, das ist natürlich jetzt auch schon, jetzt muss ich überlegen, 2 Leben her, dass ich Deutschland rundet aufgegründet habe. Aber es ist natürlich immer noch für mich omnipräsent, auch wenn ich speziell, wenn ich einkaufen gehe. An sich war das damals die Motivation zu sagen, dass wir den Spendenmarkt revolutionieren wollen, weil normalerweise ist ja Spenden an sich eine Sache, die recht elitär ist. Man kriegt jetzt meistens kein High Five oder einen Klopfer auf die Schulter, wenn man 1 Euro irgendwohin gespendet hat oder 3 Cent. Das heißt, wir wollten es eigentlich allen Menschen in Deutschland möglich machen, trotzdem Gutes zu tun. Und es sollte in dem Moment jetzt nicht sollte nicht darauf geguckt werden, dass die einzelne Spende eine hohe Spende ist, sondern die Summe der Spenden aller sollte eine hohe Spende werden. Und das war der Startschuss fürs Aufrunden. Sprich, man kann beim Bezahlen an der Kasse für einen guten Zweck aufrunden und hat dadurch halt die Möglichkeit, ja, so am Vorbeigehen Gutes zu tun, mit vielen anderen Menschen zusammen.
Wann
Das
war das,
war so.
die Idee?
Ich glaube, der Aufrundungsstart war am 1.3.2012, also das muss jetzt 12 Jahre her sein, richtig, ja. Wir hatten, glaube ich, fast 3 Jahre Vorbereitungszeit. Das hat lange gedauert, die ganzen Partner zu bekommen. Wir haben das damals mit Kaufland, Penny, Netto und auch vielen anderen gemacht. Und die halt zu bekommen, das war viel Arbeit, weil man musste diese ganzen Unternehmen davon überzeugen, dass sie Gutes tun oder dass sie praktisch Enabler sind, dass sie es ja ermöglichen, dass andere Menschen Gutes tun können. 100% dieser Aufrundung wurden ja an soziale Projekte in Deutschland weitergeleitet. Und da musste man schon einen Ticken mehr ausholen bei diesen Unternehmen, weil die natürlich alle auf sich selber geguckt haben. Und dass die jetzt auf einmal mit anderen Unternehmen zusammen etwas Gutes tun, das war für die sehr neu. Und
Und wer ist
ja,
heute mit dabei?
ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Ich muss gestehen, dass ich glaube, dass alle großen Player, ich glaube, es mittlerweile nicht mehr im Namen von Deutschland rundet auf machen, sondern dass die Modelle für sich einzeln übernommen haben. Also ich glaube, das Aufrunden beim Netto oder auch beim Kaufland oder beim Penny sind mittlerweile für eigene Projekte. Von daher ein weinendes und ein lachendes Auge. Natürlich habe ich mein Baby auf den Weg gebracht, um größer zu werden. Das ist, glaube ich, das haben wir nicht geschafft. Aber auf der anderen Seite haben wir es geschafft, dieses Aufrunden, was ja sowas so Einfaches ist, in die Köpfe reinzukriegen und auch in die Geschäfte reinzukriegen. Und wenn es dann am Ende des Tages jetzt nicht mehr Aufrunden für Spendenprojekte von Deutschland rund auf ist, sondern für andere gute Zwecke, dann bin ich genauso glücklich.
Was haben Sie denn auf die Wege gebracht mit den Spenden?
Wir haben, wie schon gesagt, ausschließlich Projekte in Deutschland finanziert. Ich war damals für die Mittelverwendungsseite verantwortlich und wir hatten unsere Strategie zurechtgelegt, dass wir, wie schon gesagt, ausschließlich Kinder- und Jugendprojekte in Deutschland finanzieren wollen. Aber wir haben uns Projekte ausgesucht, denen eine Skalierung ganz gut tun würde. Das heißt, also wir sind jetzt nicht an die großen Wohlfahrtsverbände zugegangen und haben gesagt, wie viel Geld braucht ihr, was wollt ihr machen? Sondern wir haben gesagt, okay, dieses Projekt funktioniert in 1, 2, 3 Bundesländern, an 2, 3 Standorten vielleicht schon ganz gut. Wie können wir euch dabei helfen, das deutschlandweit auszubauen? Und pro Projekt gab es immer so eine Summe zwischen 200.000 bis 300.000 €. Das war für diese etwas kleineren, mittelgroßen Projekte schon richtig viel Geld. Und die konnten dadurch halt viele coole Projekte anbieten.
Was ist Ihr aktuelles Projekt im sozialen Bereich?
Mein privates oder von Deutschland rundet auf?
Nein, Ihr privates.
Auch mein privates, ehrlicherweise arbeite ich immer noch mit dem Herzen und der Hand für GoVolunteer. Das haben wir damals Ist auch schon vor einigen Jahren gestartet. Freund Malte Bedürftig hatte das damals aus McKinsey rausgestartet, um diese Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren zu wollen, mit den Organisationen, die helfen wollen können, zusammenzubringen. Und mittlerweile gibt es nicht nur mehr GoVolunteer, es gibt GoNature und so weiter. Also viele Sachen, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann, wo man Gutes tun kann. Und das ist mittlerweile eine der oder mit die größte Plattform in Deutschland für ehrenamtliches Engagement.
Und da sind Sie mit dabei.
Ich habe das damals, bin offiziell Mitgründer, würde da aber die Lorbeeren Malte Bedürftig überlassen wollen. Aber ich durfte, glaube ich, so 2, 3, 4 Monate, nachdem es losging, mit Herz und Hand fleißig einige Jahre mithelfen.
Dann kommen wir jetzt auch schon zu unserer traditionellen Schlussfrage. Was
Oh.
wünschen Sie sich von Immobilienwirtschaft und Politik?
Ja, gute Frage. Also am Ende des Tages würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass die Kaufnebenkosten intelligent reduziert werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Immobilie, die ich zum Beispiel in Polen gekauft habe, war ein Neubau. Da musste ich keinen einzigen Euro Steuern drauf zahlen, weil die polnische Regierung gesagt hat, dass sie halt Menschen dazu bringen wollen, in neu gebaute Immobilien einzuziehen und wollte da unterstützen. Also ich würde mir wünschen, dass es überhaupt irgendwelche nennenswerten Ideen in der deutschen Politik in bezüglich auf die Immobilienbranche gibt. Weil ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es das letzte Mal irgendwas gegeben hätte, was irgendwie dem Markt geholfen hätte. Es gibt eigentlich, wenn es irgendwelche Ideen gibt, nur negative Ideen, die schlecht verkauft sind in Bezug auf Wärmepumpen etc. Ein Thema, was man ja auch hätte deutlich positiver beleuchten können. Ich würde mir aber wünschen, dass es ein paar positive Ideen gibt, ein paar visionäre Ideen gibt, weil momentan sehe ich da gar nichts.
Und die Immobilienwirtschaft?
Die Immobilienwirtschaft, also im Sinne von, ich glaube, wir müssen natürlich irgendwelche Wege finden, wieder mehr zu bauen. Das ist natürlich der wichtigste Weg. Das geht natürlich durchaus auch Hand in Hand mit der Politik. Von daher ist das sicherlich ein Wunsch da, für Deutschland viele bezahlbare Immobilien zu bauen. Sicherlich auch viel für den Mittelstand, nicht immer nur für Arm oder Reich, weil ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren deutlich nachlegen.
Dann danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch, in dem Sie von Rückmietverkäufen, Leben im Alter und sozialem Engagement berichtet haben. Außerdem sprachen wir über die Initiative Deutschland rundet auf. Danke.
Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
Mehr Infos zu Immobilienmanager, unserer aktuellen News, Imfokus-Veranstaltung und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Sie können sich auch schon wieder für den Immobilienmanager Award 2025 bewerben. Insgesamt gibt es 15 Kategorien. Da ist bestimmt auch eine für Sie dabei. Für Ihre Finanzierung, Ihr Projekt, Ihre tolle Leistung als Führungsperson oder Student. Studentinnen und Studenten können sich mit ihrer Abschlussarbeit bewerben. Informationen gibt es unter www.immobilienmanager.de/award. Bis zum nächsten Mal, Ihre Bianca Diel.